herzlich willkommen zum Der Immomentor Podcast. Mein Name ist Tom Urbanek und ich zeige dir, wie du deine Altersvorsorge erfolgreich mit Immobilien gestaltest und nebenbei Vermögen aufbaust. Ich hole self-made Immobilieninvestorinnen für dich vors Mikrofon, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten, wie sie selbst klein begonnen haben und warum Immobilien auch mit wenig Startkapital ein großartiger Weg sind, um Vermögen aufzubauen. Herzlich willkommen zum Der Immomentor Podcast, dein Podcast für den Immobilieneinstieg und für die Vermögensvorsorge und Vermögensaufbau für deine Rente. Heute bei mir zu Gast ist der liebe Samet oder auch bekannt auf den Social Medias unter dem Namen ImmoDaddy. Wir werden noch dazu kommen, wie der Name entstanden ist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einleitung, Tom. Ich freue mich super auf unser Gespräch hier und bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, ich würde sagen, wir fackeln hier jetzt gar nicht lang rum, sondern wir stürzen uns gleich voll ins Geschehen rein. Und sehr zwar gerne. Erste Frage oder mehrere Fragen. Wer bist du, was machst du und wie bist du dahin gekommen, was du heute tust? Also ich weiß ja einiges von dir, ich folge dir auch schon länger auf den Socials, aber es wäre cool, wenn du für meine Hörerinnen und Hörer ein bisschen ausführst. Vor allem auch, wie bist du dazu gekommen, was hat dich dazu gebracht, warum Immobilien?
Ja, genau, Tom, da müssen wir vielleicht ein paar Jahre zurückgehen an der Stelle. Vielleicht fangen wir einfach in der Schule an. Ja, ich habe nichts gelernt in dem Bereich Immobilien oder so, also weder studiert in dem Bereich, sondern habe nur eine Hauptschule beendet. Die 6. Klasse habe ich sogar wiederholt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat an der Stelle. Und habe dann eine Ausbildung angefangen zum, das war so wie so eine Industriemechanikerlehre, ne? Das war so Maschinenführer quasi für so Papiermaschinen. Da habe ich meine Ausbildung in dem Bereich gemacht, bin auch in der Papierfabrik dann fast 10 Jahre tätig gewesen. Zuerst die ersten 4 Jahre tatsächlich an diesen große Papiermaschinen. Wir haben so Handtücher und sowas produziert. Ne? Da habe ich noch an den Maschinen gearbeitet, habe mich dann einfach firmenintern ein bisschen weitergebildet. Und die letzten 6 Jahre war ich dort so Teamleiter, Produktionsleiter und habe dann ein kleines Team gehabt, was ich damals betreut habe. Und ich würde sagen, ich hatte eine ganz gute Bonität, ne, durch die ganzen Schichtarbeiten und Schichtzulagen und Co. und ne, einen festen Job einfach gehabt. Vielleicht auch einen sicheren Job an der Stelle, ein großes Unternehmen gewesen. Und das ist dann ja so der Klassiker. Dann denkt man so drüber nach, hey, ich habe einen festen Job, ich bin ja auch verheiratet und habe 2 Kinder und damals eine Tochter gehabt, die war ganz gerade auf die Welt gekommen. Da hat man sich natürlich überlegt, was machen wir jetzt, größere Wohnung beziehen oder vielleicht doch sogar was kaufen. Das war so einfach die Grundidee damals. Ne? Gar nicht so dieses, man kann mit Immobilien irgendwie Geld verdienen oder man kann damit irgendwie sich ein Business aufbauen. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte auch niemanden in der Familie, den ich irgendwie um Rat fragen konnte, wenn es um das Thema Immobilien ging. Also wirklich alles Learning by Doing. Und damals haben wir einfach nur waren wir auf der Suche nach einer Eigentumswohnung, meine Frau und ich tatsächlich. So, wir wollten eine Eigentumswohnung kaufen als Eigenheim, haben lange, lange gesucht, haben uns ein bisschen was angeschaut, aber nichts Passendes gefunden damals. Und dann hat sich eine Chance ergeben. Ne? Da kam mein Schwiegervater irgendwann mal zu uns, hat gesagt, hey, ich kenne hier so ein befreundetes Pärchen, die möchten ihr Haus verkaufen. Vielleicht wäre das was für euch. Ne? Ich zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt, keine Ahnung von Immobilien. Haus war für mich einfach eine Nummer zu groß. Ich hatte auch keine Ahnung davon. Ne? Ich dachte mir eher so eine Wohnung, das ist so von den Kosten auch vielleicht ein bisschen überschaubarer, weil ich mir immer gedacht habe, hey, wenn so eine Heizung in so einem Einfamilienhaus kaputt geht, dann muss ich die selber bezahlen. Wenn so ein Dach kaputt geht, muss ich selber bezahlen. Ja? Und ich war ja erst, sage ich mal, ein paar Jahre im Berufsleben und habe da erst angefangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und das war mir einfach eine Nummer zu groß. Wir haben abgesagt tatsächlich, aber ich muss meinem Schwiegervater unendlich danken, auch noch heute. Er ist uns da wirklich wochenlang hinterhergerannt und hat gesagt, ey, kommt doch wenigstens mal zur Besichtigung. Und dann können wir noch darüber reden, ob das was für euch ist oder nicht. Ja? Und das haben wir gemacht. Da weiß ich noch, habe ich meiner Frau damals gesagt, du Schatz, wir fahren auf diese Besichtigung, aber wir suchen uns Ausreden, um nicht zu kaufen, weil ich habe keinen Bock auf ein Haus. Ja, ich will lieber eine Eigentumswohnung kaufen. Okay. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben tatsächlich damals dieses Haus gekauft, ja. Weil du musst dir das so vorstellen, das ist ein großes Grundstück, 1600 Quadratmeter zwischen Mainz und Wiesbaden. Und da steht auf diesem Grundstück ein Zweifamilienhaus, noch ein freistehender Bungalow und noch eine kleine Gewerbehalle mit Büro. Das ist in so einem Mischgewerbegebiet, ja.
Wow, okay.
Und wir sind da angekommen bei der Besichtigung, habe gesagt, okay, cool, und um welches Haus geht's? Der sagt, ja, um alles hier, um das Haus, um das Haus, um das. Und ich dachte mir so, oh, fuck, eigentlich wollten wir ja nur eine Eigentumswohnung kaufen und nicht hier irgendwie so die halbe Stadt, ja. Und aber es hat tatsächlich irgendwie Klick gemacht. Ich habe gedacht so, okay, krass, also zu dem Preis kannst du eigentlich, glaube ich, nichts falsch machen. Weil als ich damals so die Eigentumswohnung betrachtet hatte, also geguckt hatte, dann hat so eine Vierzimmer-Eigentumswohnung, die relativ neu war, schon 300, 350.000 Euro gekostet, hier in der Region, ne, zwischen Mainz und Wiesbaden. Das ist jetzt so circa 12 Jahre her. Und
also
dieses
2012, okay.
12, genau. Und dieses gesamte Objekt, das ganze Grundstück mit beiden, also mit beiden Häusern plus Gewerbehalle und Co., hat damals lediglich 290.000 Euro gekostet. Ja, und das war mega. Also auch wenn ich keine Ahnung von Immobilien hatte, ich wusste, das ist trotzdem ein sehr geiler Deal. Da machst du
das. Das ist günstig.
Das ist echt günstig, ne? Und wir haben echt gekämpft und Finanzierung war natürlich nicht so einfach, weil es ja so ein Mischgewerbegebiet war. Ne? Haben wir mit vielen, vielen Banken dann da gekämpft und irgendwie hat es dann doch geklappt, dass wir da kaufen konnten. Ich wohne heute noch in diesem Objekt, im Erdgeschoss quasi, in diesem Zweifamilienhaus. Ne? Das Dachgeschoss ist vermietet, der Bungalow ist vermietet und diese Gewerbehalle ist vermietet. Sprich, wir haben irgendwie so um die 3.000 Euro Kaltmieteinnahmen auf diesem Grundstück, bei lediglich Bankraten von 1200-1300 Euro. Und das ist natürlich genial, ne? Also fürs erste Objekt dann gleich so ein geiles Objekt zu bekommen. Auf einmal waren wir Vermieter. Keine Ahnung von Immobilien, vom Vermieter sein, aber auf einmal waren wir Vermieter, hatten drei Mieter und wir haben kostenlos gewohnt. Und das war ja das Geniale. Also wir haben wirklich ein tolles, großes Haus, wohnen dort kostenlos, weil die ganzen Mieteinnahmen tragen alle Kosten und wir haben auch noch einen Überschuss. Ja, und das waren unsere ersten Berührungspunkte tatsächlich mit Immobilien. Ich habe Wahnsinn. Trotzdem nicht verstanden damals, dass auch mehr geht. Ich habe gedacht so, okay, wir haben jetzt das Haus gekauft oder das Grundstück, fertig. So, ne, ich muss mein Leben lang irgendwie weiter in der Fabrik arbeiten und das Ding zahlen wir dann irgendwie ab, ja. Und vom Mindset her war ich überhaupt nicht so weit, dass ich gesagt habe, ey, da geht jetzt mehr, obwohl wir die Möglichkeiten eigentlich hatten. Und nochmal ein paar Zahlen. Also das Grundstück ist jetzt heute, wenn ich es jetzt verkaufen wollen würde, mit Sicherheit würde ich dafür 1,3, 1,4 Millionen Euro bekommen. Ja, und das ist genial. Wow. Das quasi mit dem ersten Objekt. Ich meine, Gerald Hörhahn kennt man ja, ne? Er sagt ja auch oft, bleib zur Miete wohnen und kauf Wohnungen, die du vermietest, bloß kein Eigenheim. Ja, bei mir war es das krasse Gegenteil. Ne? Das erste Eigenheim hat mich quasi irgendwo finanziell frei gemacht. Ne? Also auch so kann es mal funktionieren, ne, an der Stelle.
Das ist ein krasses Gegenbeispiel zu dem, ich meine, klar, der Gerald zielt immer auf den klassischen Einfamilienhaus in der Pampa Typ ab, aber an dieser Stelle muss ich klatschen, Chapeau, das ist ein richtig geiler Einstieg in die Immobilienbranche. Ja,
ja, war es auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich muss dazu sagen, wir haben leider nicht gleich weitergemacht mit Immobilien, weil ich es nicht besser wusste. Also mir war wirklich nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, hey, du kannst theoretisch wieder zur Bank gehen und weitere Darlehen aufnehmen, um weitere Immobilien zu kaufen. Das wusste ich wirklich nicht. Ne, und das war ja das Verrückte. Das kam erst viele, viele Jahre später, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema, Netzwerk, Mindset, Vertrieb und solchen Sachen zu beschäftigen, kam erst wirklich dieses Thema, oh, wow, krass, eigentlich sitzt du auf so einer eierlegenden Wollmilchsau, hast mit diesem Objekt, was du gekauft hast, nochmal deine Bonität extrem gepusht und jetzt kannst du weitermachen. Ne? Das war mir damals nicht bewusst.
Ja, also das ist ein spannendes Thema, ja. Also wie viele Jahre sind dann vergangen zwischen diesem Ankauf und bis du dann quasi weitergemacht hast mit Immobilien?
Fast 5 Jahre. Ja. Mit einem weiteren Kauf und einer Eigentumswohnung dann, ja.
Okay. Das ist interessant, weil bei mir waren es auch 5 Jahre, wo ich mein erstes Objekt gekauft habe. Nein, 6 Jahre sogar, ja, wo ich meine ersten beiden Wohnungen damals gekauft habe. Und bei mir war es so, ich hatte natürlich am Anfang auch keinen Plan von irgendwas und vor allem nicht von der Mieterauswahl. Und ich habe so einen katastrophalen Mieter genommen, leider, der die ganze Bude richtig runtergerockt hat. Und also so einen richtigen Mietnomaden. Ja, und dann habe ich tatsächlich
beim ersten Objekt, das ist natürlich geil.
damals habe ich mir geschworen, Immobilien greifst du nie wieder an. Ja, okay. Es ist im Endeffekt ein wenig anders gekommen, ja.
Ja, das sind ja so meist die Horrorstories, die du irgendwie auf RTL oder so siehst. Aber in der Realität ist es ja meist nie so schlimm wie das, was man im Fernsehen sieht. Und ja, ich kann mir vorstellen, wenn es natürlich direkt bei der ersten Wohnung passiert, ist das echt blöd. Das kann echt einen prägen, ne? Auch wenn es negativ ist, ja.
Also das sage ich immer quasi, mein größter Fehler war natürlich da nicht früher schon wieder anzufangen zu kaufen. Aber ja, es hat leider einige Jahre gedauert, mich von diesem finanziellen und emotionalen Schock zu erholen quasi.
Ja.
Eine vielleicht eine Zwischenfrage an dieser Stelle, bevor wir da weitergehen. Du bist ja auf den Social Medias, du hast ja ein sehr anständiges Following und Followerschaft und hast ein Branding als Immo-Daddy. Wo kommt denn das her? Das interessiert mich jetzt persönlich.
Das ist witzig, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich mich tatsächlich auf Instagram angemeldet habe. Davor war es ja so ein bisschen Facebook, ne? Ich habe vor vielen Jahren auf Facebook mal eine Immobilien-Off-Market-Gruppe gegründet, weil ich dann irgendwann verstanden hatte, hey, es macht ja Sinn, irgendwie weiter Immobilien zu kaufen. Da hatte ich mal so eine Facebook-Off-Market-Gruppe gegründet, die heute auch echt groß ist. Da müssten inzwischen auch 23 oder 24.000 Leute in dieser Gruppe sein. Und dann kam Instagram, ich habe mich da irgendwann angemeldet und habe dann einfach geguckt, wie heißen die anderen auf Instagram? Ne? Das war ja selten einfach Vorname, Nachname, sondern die hatten alle irgendwie so einen Kürzel und dann überlegt man sich irgendwie so nachts um 3 im Bett so, wie soll ich mich auf Instagram nennen? So, ne? Und ich fand ja das Thema Immobilien dann cool und ich war auch Papa, ne? Und irgendwie das dann zusammengeschmissen, so der Immo-Daddy, so, ne? Und ich glaube, Mega. Das passt auch irgendwie gut zu mir, also oft das Feedback auf jeden Fall bekommen. Und so ist dieser Name entstanden und seitdem heiße ich tatsächlich Immo Daddy auf Instagram. Es ist fast schon wie so eine Marke geworden. Also wenn ich auf irgendwelchen Immobilienveranstaltungen oder so bin, die wenigsten Leute kennen mich als Samet, sondern immer als Immo Daddy. Ne? Die kommen dann zu mir und schütteln mir so die Hand und sagen, ey, du bist doch der Immo Daddy aus Instagram und so. Ne? Das ist total witzig eigentlich. Und war also total spontan, also hat nicht so einen richtigen Hintergrund gehabt oder so, ne? Einfach, ich mag Immobilien und ich bin Daddy und so kam das dann, ne?
Aber die spontanen Dinge sind ja oft die besten. Ja? Also genau. Es wird dir wahrscheinlich jetzt vergangenes Wochenende beim Event vom Olli Fischer, wo du warst, auch so gegangen sein, ne? Dass dich viele eben als Immo-Daddy gekannt haben
und angesprochen haben. Ja, ist auch wirklich, also manchmal ist das auch echt surreal für mich, ne? Weil du musst dir vorstellen, ich komme aus ganz armen Verhältnissen. Ne? Beide Eltern von mir waren schwerbehindert gewesen. Die haben eigentlich ihr Leben lang irgendwie sich da so durchgekämpft und, ne? Und Hartz IV und Co. und trotzdem versucht dann nebenbei noch zu arbeiten und so weiter. Mhm. Also auch ich musste lernen, einfach in ganz, ganz frühen Jahren schon arbeiten zu müssen und Geld zu verdienen. Ja? Also wenn ich irgendwie Nike-Schuh haben wollte, dann muss ich dafür arbeiten. Ne? Das war nicht selbstverständlich, dass wir Nike-Schuh oder so bekommen, so wie die anderen Freunde. Und wie gesagt, das ist manchmal so ein bisschen surreal für mich, dass du einfach als einfacher Hauptschüler, der aus ganz armen Verhältnissen kommst, dann irgendwann auf so einer Bühne stehst vor 250 Leuten, wie jetzt auf dem Event von Oliver Fischer, da hatte ich ja auch eine Rede gehalten auf der Bühne und das ist halt mega, ne? Sonst war ich derjenige, der eigentlich diese Veranstaltungen besucht hat, der den Olli gefeiert hat auf der Bühne oder den Gerhard Hörhan oder, ne, Julian Backhaus war ja auch da und der steht ja auch auf riesengroßen Bühnen dann teilweise und dann sitzen diese Leute als Zuschauer und hören deine Rede oder so. Also manchmal wirklich extrem surreal für mich, ne, an der Stelle.
Ja, hören deiner Story zu. Ja. Geil. Ja, da kann man dir echt nur gratulieren, was du da bisher geschafft hast. Und ich finde, dass genau deine Story zeigt auch einfach, perfekt, was man natürlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, ja, und da eine oder andere mag jetzt sagen, okay, das war ja alles nur Glück und Zufall, aber, und jetzt kommen wir ja zum nächsten Schritt, seitdem hast du Immobilien dann natürlich einmal für dich wirklich erkannt. Ich glaube, du bist auch jemand, der eine gewisse Leidenschaft für das Thema Immobilien mitbringt oder vielleicht sogar eine sehr große, wie auch ich. Und du hast das quasi dann als System erkannt und dann natürlich auch Arbeit und ja, einfach deinen Drive und Power dahinter gelegt und was Größeres darum aufgebaut. Also wie ging deine Immobilienreise dann weiter?
Es war einfach die Unzufriedenheit letztendlich im Hauptjob. Ne? Also man überlegt halt einfach so, wie gesagt, es hat ja super lange gedauert, bis ich den zweiten Immobilienkauf getätigt habe nach meinem ersten. Und dazwischen
wie alt warst du da noch?
Wie alt? Ich habe mit 25, meine ich, das erste Objekt gekauft, dann 5 Jahre später irgendwie mit 30. Ne? Ich bin heute 36. Mhm. Also ich sag mal, das, was ich mir aufgebaut habe, das ist so die letzten irgendwie 4-5 Jahre entstanden. Ne? Obwohl ich jetzt schon mein erstes Objekt 2012 gekauft, aber dann das nächste irgendwie so 2017 rum, ne, 18. Mhm. Und genau, also das, was ich mir tatsächlich bis heute aufgebaut habe, die letzten 5 Jahre entstanden. Ne? Mhm. Genau, genau.
Spannend. Das finde ich nämlich auch so interessant, ja, weil man wird dann, klar, man hat dann Themen so wie du oder ich, warum man eben einige Jahre abwartet, ja, dann kauft man mal das zweite und dann wird man angefixt, ja.
Dann wird man angefixt, Und vor allem, wenn du dann auch noch so unzufrieden bist, wie ich im Hauptjob, ne, du musst dir vorstellen, ich war mit 25 quasi so eine Art Teamleiter, Produktionsleiter und auf einmal hasst dich die ganze Firma. Ne, weil du super jung bist irgendwie erfolgreich in der Firma und jeder will deinen Posten haben. Ne? Also die haben wirklich hier die Säge genommen und jeden Tag ein Stück bisschen von meinem Stuhl abgesägt. Irgendwie hatte ich das Gefühl.
Wahnsinn.
Also wirklich ganz krass. Ne? Davor, als ich noch ganz normal als Mechaniker an den Maschinen gearbeitet habe, da war die Welt in Ordnung und alle mochten mich und umgekehrt eben auch. Und dann bist du auf einmal Vorgesetzter von ganz, ganz vielen Leuten und auf einmal hassen die Leute dich einfach alle. Ne? Weil die es dir einfach nicht gönnen. Ja, das ist ja leider so ein so ein bisschen so ein deutsches Thema, so diese Nichtsgönner-Gesellschaft, leider ganz, ganz krass hier bei uns in Deutschland. Ne? Finde ich super schade.
Das ist in Österreich definitiv nicht anders.
Ist das auch so? Okay. Ja. Okay, ja. Ja, ihr seid fast wie wir, nur mit ein bisschen mehr Geld.
Im Durchschnitt, das stimmt, ja.
Ja, genau. Und das war, also diese Unzufriedenheit war halt ganz, ganz krass, Tom. Nur so, dass ich für mich einfach die Entscheidung treffen musste, du musst irgendwas machen, du kannst nicht die nächsten 30, 40 Jahre in dieser Firma weiterarbeiten. Und dann überlegt man einfach, was könnte ich machen? Ne? Ich meine, klar, ich hatte gekauft, Immobilie, habe dann irgendwie verstanden, dass man damit Geld verdienen kann, habe angefangen, irgendwelche Seminare zu besuchen, habe angefangen, Bücher zu lesen. Ne? So die ersten Bücher waren dann irgendwie so Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki oder mal so die
Klassiker
von Alex Düsseldorf Fischer, Reicher als die Geissens. Ja. Und so, dann fängt man so an, solche Bücher zu lesen und auf einmal macht's Klick im Kopf und denkt so, wow, krass, ich habe ja eigentlich mega Möglichkeiten, jetzt muss ich das Ganze umsetzen. Bei mir war es noch ein kleiner Schlenker, sage ich mal, über das Thema Vertrieb. Also bevor ich weiter angefangen habe, mir Immobilien zu kaufen, habe ich erst angefangen, Immobilien zu vermitteln. Ne, habe da so einen Vertrieb kennengelernt, die sowohl Versicherungen verkauft haben, als auch das Thema Kapitalanlage, Immobilie. Und das fand ich super spannend, war auch für mich super einfach, weil ich es da irgendwie vorgelebt habe mit meinem Objekt, was vermietet ist. Und habe gesagt, ey Leute, das ist eigentlich ein geiles Thema, das müsst ihr auch mal. Ihr müsst was für eure Altersvorsorge tun. Ne? Und so habe ich angefangen im Freundeskreis, Arbeitskollegen teilweise auch, einfach die über mich Immobilien gekauft haben und ich dafür eine nette Provision bekommen habe. Und das war natürlich genial, weil somit konnte ich mir zum Hauptjob noch ein bisschen Eigenkapital aufbauen. Und dann kam halt die erste Eigentumswohnung und noch eine Eigentumswohnung und dann kamen so die ersten Mehrfamilienhäuser dazu. Genau, so ist es dann losgegangen.
Wahnsinn. Ich finde den Aspekt, weil du gesagt hast, okay, ich habe dann eben mit 30 die zweite Wohnung gekauft und mir in den letzten 4-5 Jahren dann wirklich meinen Bestand, mein Business aufgebaut, dazu kommen wir dann noch ein bisschen, finde ich aus zwei Hinsichten sehr spannend. Erstens, ich höre tatsächlich auch immer wieder Leute sagen, naja, ich bin jetzt schon 30 oder 35, das ist doch jetzt zu spät, ja, das lohnt doch nicht mehr mit langen Kreditlaufzeiten etc. Ja. Und ich glaube, da bist du ganz anderer Meinung, genauso wie auch ich. Und das Zweite, was ich so interessant finde eben, und bei mir waren es auch so die letzten 4, 5 Jahre, wo ich richtig viel gemacht habe, in wie kurzer Zeit man sich dann sehr viel aufbauen kann. Und da muss man halt auch ehrlich sagen, da ist halt sehr viel dahinter und sehr viel verbunden ist mit Know-how, mit Wissen und mit Netzwerk natürlich auch. Oder zumindest sehe ich das so. Ja. Wie ist da deine Wahrnehmung zu dem Thema?
100% bei dir. Also das ist ja auch, was ich auch vielen, vielen Leuten sage, die noch jünger sind, sag, ey, guck mal, ich selber habe erst mit 30 angefangen, bin jetzt 36 und bin finanziell eigentlich komplett durch. Ich könnte die Füße hochlegen und eigentlich gar nichts mehr machen und nur noch von Mieteinnahmen leben. Und ich habe nicht mal richtig Gas gegeben. Das war ja so wirklich mal so nebenher, mal so eben aufgebaut oder so. Wenn ich da sogar hätte 100% Fokus drauf gegeben, wäre ich noch deutlich größer gewesen. Und viele andere haben es ja vorgemacht. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die haben in 2 Jahren ein größeres Portfolio aufgebaut, als ich die letzten 10 Jahre aufgebaut habe. Das ist alles möglich. Und da spielt Alter meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle. Auch dieses blöde Argument so von wegen, ja, das muss ja abbezahlt sein bis zum Renteneintrittsalter. Blödsinn, ja. Ich sehe so einen Immobilienhorizont eh immer auf die nächsten 10 Jahre und gar nicht viel länger. Ne, weil ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber bei uns in Deutschland kannst du ja die Immobilien vermieten, die Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Das ist
in Österreich leider nicht mehr so, ja.
Okay, schade.
Deswegen, wurde schon vor 15 Jahren oder so abgeschafft. Ach, das krass, ist auch okay. Ein Grund, warum auch natürlich viele Österreicher jetzt nach Deutschland gehen, dort investieren, weil wenn du es in bestimmten Konstellationen in Deutschland als Österreicher investierst, dann kannst du diesen Vorteil auch nutzen.
Ja. Ah ja, okay. Weil ich zum Beispiel habe meinen gesamten Immobilienbestand privat gekauft, ne? Allein wegen der Tatsache, dass ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Und
sehr
das
spannend.
Ist doch ein riesen Gamechanger, ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, anfängst, Immobilien zu kaufen und kaufst irgendwie, keine Ahnung, jedes Jahr, auch wenn es nur 1, 2 Wohnungen sind, aber irgendwann ist die erste Wohnung aus diesem 10-Jahres-Zeitraum draußen, ne? Verkaufst die mit von mir aus auch nur mit 20.000, 30.000 Euro Gewinn bei einer kleinen Wohnung, aber das machst du dann irgendwie gefühlt jedes Jahr, weil jedes Jahr eine Immobilie aus diesen 10 Jahren raus ist. Ja. Also meiner Meinung nach kann man mit Also es gibt nur super wenige Möglichkeiten, so einfach so ein Vermögen aufzubauen in so einer kurzen Zeit. Also ich kenne da keine Alternativen, es sei denn, du erfindest was super Cooles oder keine Ahnung. Ne? Aber
also
das ist schon
ziemlich spannend. Ich kenne auch noch keine legalen. Ja,
ja genau. Genau. Oder du brauchst erstmal viel Geld, ne, um irgendwelche alternativen Business-Möglichkeiten aufzubauen und so. Klar, das kann auch deutlich schneller funktionieren, aber dieses Thema bei Immobilien, dass du das eben finanziert bekommst und Fremdkapital von der Bank und Co. und brauchst lediglich nur eine gute Bonität dafür, das ist natürlich genial. Du brauchst ja in den meisten Fällen ja nicht mal wirklich Eigenkapital. Und das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Ne? Kunden zum Beispiel, ich mache das ja heute auch hauptberuflich dieses Thema Immobilien, ne, in verschiedenen Bereichen, also nicht nur Buy and Hold, Vermieter sein, sondern auch eben ein eigenes Maklerbüro. Wir machen das richtig vertrieblich, auch immer noch, ne, seit vielen, vielen Jahren vertrieblich unterwegs. Wir helfen quasi jungen Menschen, eine Kapitalanlageimmobilie zu kaufen, ne, diese dann eben vermieten und eben für die Altersvorsorge vorzusorgen. Und ganz, ganz viele Kunden kaufen bei uns ohne Eigenkapital, ja, weil wir dann einfach oft die Kaufnebenkosten übernehmen für die Kunden, ja. Und zeig mir irgendein Asset da draußen, wo du ohne Eigenkapital dir einfach so ein krasses Vermögen aufbauen kannst, ne, in wenigen Jahren.
Ja, also das ist sehr, sehr extrem spannend. Ich sehe das genauso. Also ich, für mich sind Immobilien einfach alternativlos, ja. Also, auch wenn man sich natürlich die wirklich reichen und Vermögenden dieser Welt ansieht, es gibt keinen einzigen, der nicht Immobilien im Investmentportfolio hat. Zumindest hätte ich es noch nie gesehen. Und Ich habe auch letztens wieder, letzte Woche erst, eine Diskussion mit einem Bekannten von mir geführt, den ich mich sehr gut verstehe, ja, und der ist halt der totale Aktienfan, ja, und der hat natürlich auch den, der hat wirklich ein Händchen dafür, der kennt sich extrem gut aus in Sachen Aktien, also der geht auch wirklich ins letzte Detail, gelernter Rechtsanwalt etc. Aber da sage ich zum Beispiel trotzdem, er hat auch, er hatte dann, also meiner Meinung nach gehört da fast noch mehr Glück dazu, beziehungsweise du kannst halt nicht so viel aktiv gestalten. Ja? Du kannst aktiv Acht geben, aber den Vorteil, den ich bei Immobilien sehe, du kannst wirklich selbst aktiv steuern, wie du den Wert hebst. Ja?
Richtig.
Und das hast du halt bei anderen Asset-Klassen nicht. Ja? Wie sich eine Aktie entwickelt, kannst du in den seltensten Fällen beeinflussen. Du kannst den Bitcoin-Kurs nicht beeinflussen. Du kannst selten beeinflussen, wie viel Wert ein Luxusauto wird oder eine Luxusuhr. Und den Goldpreis wirst du auch nicht beeinflussen. Aber den Preis einer Immobilie, beziehungsweise den Wert, den kannst du heben, den kannst du beeinflussen und dann bekommst du natürlich auch einen höheren Preis. Ne?
Das ist richtig. Also ich sag mal, das hat alles seine Daseinsberechtigung, die genannten Asset-Möglichkeiten von dir, ob das Aktien sind, ob das Kryptowährungen sind. Ne? Das hat ja alles wirklich seine Daseinsberechtigung und ich sag ja auch, bevor man gar nichts macht, sollte man zumindest das tun. Ja. Aber geh doch mal zur Bank und sag, hey, liebe Sparkasse, leih mir doch mal bitte 300.000 Euro, ich möchte davon Kryptowährungen und Aktien kaufen, die lachen dich aus. Ja, das wird vermutlich nicht funktionieren.
In der Regel sagen sie wahrscheinlich, hinterleg uns 500.000, dann geben wir die 300.000.
Genau. Und das ist genau das Problem bei diesen Asset-Möglichkeiten. Ich finde alles super. Ich mache es ja auch. Also ich kaufe auch gelegentlich mal ein paar Bitcoin dazu, ne, und schiebe die da auf so ein Ledger-Stick. Und ich finde das ja alles spannend, ne, weil ich will später nicht sagen, scheiße, hätte ich mal investiert. Ja, dann investiere ich doch lieber ein bisschen, auch ein kleines Aktienportfolio. Ne? Alles cool, macht ja alles Sinn irgendwie, ne? Man sollte so ein bisschen streuen, das ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach. Hin und wieder wird auch mal ein bisschen Silber und Gold gekauft, ja. Aber Fakt ist, mit Immobilien verdiene ich einfach aktiv Geld, ja. Und auch dieses Thema Kurzzeitvermietung, wenn wir das mal kurz anreißen wollen, vielleicht. Seit letztem Jahr aktiv betreibe ich auch Kurzzeitvermietung, weil sich einfach Chancen ergeben haben, dass aus meinem Bestand einfach Wohnungen frei geworden sind. Und ne, das ist so ein Trend momentan, würde ich mal sagen, mit der Kurzzeitvermietung. Aber berechtigt, weil es echt viel Geld bringt einfach. Ne? Ich saniere jetzt gerade einen Bungalow bei mir aus dem Bestand. Das sind so 4 Zimmer, 100 Quadratmeter circa. Das war jetzt viele, viele Jahre an eine ältere Dame vermietet, die 800 Euro Kaltmiete für diesen gesamten Bungalow bezahlt hat, ja, in der wirklich geilen Lage. So, sie ist jetzt ausgezogen. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, so, ich muss das Ding auf jeden Fall auf Vordermann bringen. Starke Raucherin gewesen, die hat da fast 30 Jahre drin gewohnt, auch 30 Jahre nicht mehr renoviert. Also kannst du dir vorstellen, wie ekelhaft einfach es da drin gestunken hat. Alles musste raus. So, jetzt überlegst du natürlich, vermietest du den Bungalow jetzt irgendwie für, keine Ahnung, 1200, 1300 Euro klassisch weiter? Oder teilst du das Ganze so auf, dass du sagst, du, ich mach da wirklich einfach mehrere Betten rein, vermiete diesen ganzen Bungalow eventuell an eine Firma, die da irgendwie Handwerker dann reinsteckt, ja, und verdiene statt 1200 Euro netto 4.500 oder 5.000 Euro im Monat Miete. Ne? Und das habe ich jetzt mit einigen Bestandsobjekten von mir im Portfolio gemacht, habe massiv die Renditen hochgezogen und es ist so super geil. Ne? Wenn ich jetzt überlege, auch das machen ja auch viele im Rent-to-Rent-Modell. Ne? Du kaufst, du mietest jetzt beispielsweise eine Zwei-Zimmer-Wohnung an für, keine Ahnung, 700 Euro Kaltmiete, ja, und vermietest du jetzt einfach für 1.700 Euro weiter auf Airbnb, was super easy funktioniert, teilweise sogar deutlich höher, und machst da auf einmal mit einer Wohnung, die nicht mal dir gehört, fast 1.000 Euro Umsatz. Ne? Und das ist doch genial. Ne? Da machst du betreibst drei, vier solcher Wohnungen, da verdienst du mehr als einer, der 8 Stunden am Fließband steht irgendwo. Ne?
Ja, Ja, das ist echt krass. Also, ich mache
das
ja,
ist halt das Thema als Aktien, ne? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so eine Wohnung ist ja schnell mit 6.000, 7.000 Euro ausgestattet, du musst ja nur Möbel reinstellen, ne? Im besten Fall ist da vielleicht sogar noch eine Küche drinne. Und wenn ich jetzt 10.000 Euro in Aktien investiere, was habe ich da für eine Rendite? Fast nichts. Also, weißt du, da kannst du dir das Thema fast auch sparen. So, ne?
Wenn du gut bist, irgendwo 100 Euro im Monat, ne?
Da musst du schon echt gut sein.
ja, genau. Aber das ist jetzt krass, ne? Wenn du das Verhältnis hernimmst, okay, 10.000 Euro, 100 Euro, 10.000 Euro, 4.000, 5.000 Euro.
Genau. Klar, eigentlich fairerweise muss man sagen, dass das aktives Arbeiten, das Thema Immobilie, ne, Aktien, da musst du ja nicht groß was machen. Da muss man dann schon so ein bisschen unterscheiden. Und das Thema Immobilie ist auch nicht für jeden was. Ne, viele kommen darauf gar nicht drauf klar, dass der Mieter jetzt vielleicht mal 2 Wochen die Miete zu spät überwiesen hat oder dass sie jetzt mal vielleicht renovieren müssen für 5.000 Euro oder so. Es ist aber auch nicht für jeden was. Ne? Da muss man einfach so ein bisschen der Typ dafür sein, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv. Ja, also das Thema Kurzzeitvermietung, also sei es jetzt touristische Kurzzeitvermietung à la Airbnb oder wie es natürlich auch der Hendrik viel macht, den wir ja beide auch kennen. Ne? Ist ja auch mein Kunde bei der Taurus. Ich glaube, der hat uns auch verbunden damals mit Taurus Sicherheitstechnik, der Hendrik.
Genau.
Und ich mache das ja selbst auch mit Airbnb Apartments und auch Arbeiterquartiersvermietung unter unserer Brand Green Work Apartments, und das ist sehr, sehr, sehr spannend, ja. Und ja, da sind wir natürlich wieder bei Gestaltungsspielräumen, ne? Wie du jetzt gesagt hast, du hebst den Wert deines Bungalows natürlich damit auch extrem.
Richtig.
Auch wenn du es mal verkaufen möchtest, ja, weil es ist ein Unterschied, ob du die Immobilie verkaufst mit einem Mieter, der 800 Euro netto im Monat zahlt, oder als natürlich operativen Betrieb, aber mit 3.000, 4.000 Euro im Monat Mieteinnahmen. Ne?
Also, da wäre es natürlich schön, wenn die Bank auch tatsächlich mit diesen Mieteinnahmen rechnen würde. In der Realität ist es leider oft nicht so. Ne? Die Bank rechnet natürlich nur mit den Einnahmen aus klassischer Vermietung und Verpachtung. Aber klar, wenn ich natürlich als Investor sehe, hey, klar, das Ding sollte sich schon rechnen, auch mit 800 Euro Kaltmiete, sage ich mal. Ne? Das wäre schon so eine Voraussetzung für mich, für einen Kauf. Aber wenn du da mit 3.000, 4.000 Euro im Monat verdienst, natürlich genial. Ne?
Ja. Aber das war ein wichtiger Punkt, weil ich sage auch sehr oft zu Leuten, es ist natürlich geil, wenn du eine anständige Rendite mit jetzt einer Airbnb-Wohnung oder auch einem Arbeiterquartier oder so machst. Ja, aber ich bin auch immer der Meinung, du brauchst zumindest eine Variante B als Verwertungsmethode, wenn nicht sogar auch C. Weil alles auf eine Karte setzen und zum Beispiel so, wie wir es in Wien jetzt, ich wohne ja selbst aus Wien, in Wien, seit 12 Jahren mittlerweile, und aktuell haben wir ja das Thema in Wien mit einer neuen Baurechtsnovelle in Wien, wo Airbnb so gut wie verboten wird ab Sommer, ja. Also das ist ziemlich krass, und da wird eben damit gerechnet, dass irgendwo zwischen 7.000 und 13.000 Wohnungen, das ist so irgendwie die Airbnb-Dunkelziffer, auf den Markt kommt. Ja, also mal sehen, was da dann abgeht. Ich bin schon richtig gespannt. Ja. Also auch alle, ich betreibe auch den Immo Invest Club Austria mit 2 Geschäftspartnern, ein österreichweites Immobilieninvestoren-Netzwerk, und da sind wir alle schon gespannt, was da dann abgeht. Ja.
Okay, dann drücke ich dir die Daumen, dass das alles gut geht für euch.
Wir sind gespannt, ja. Samet, vielen Dank für die bisherigen Ausführungen. Lass uns vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, was machst du denn jetzt alles genau aktuell? Was ist wie schaut ein Tag im Leben vom Immo-Daddy aus? Was tust du aktuell? Vielleicht auch so ein bisschen, wenn du möchtest, Einblicke gewähren. Wie sieht denn dein Portfolio aktuell aus? Wie viel hat sich da schon angesammelt an Immobilien? Mhm. Wo, in welchen Regionen? Bist du eher regional oder bist du in ganz Deutschland oder gar irgendwie Mallorca oder sonst wo investiert?
Ja, sehr gerne.
Genau.
Ja, wie sieht mein Portfolio aus? Vielleicht fangen wir mal damit an, ne? Also ich habe mir irgendwann mal in der Spitze bis zu 75 Eigentumswohnungen angehäuft, die ich gekauft habe, in Form von sowohl einzelnen Eigentumswohnungen als auch kleine Mehrfamilienhäuser, so 5-6 Einheiten im Schnitt, hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet. Aber hin und wieder kam dann doch mal das ein oder andere Häuschen und eine Wohnung im Ruhrgebiet dazu, weil ich da einfach die Renditen immer super spannend fand. Habe auch mal so ein bisschen, ja, so Richtung so A3 hoch, so Richtung Köln, so Richtung im Limburger Raum auch mal was gekauft. Habe aber auch die letzten 2 Jahre wieder einiges verkauft, ne? Weil ich einfach so einen Strategiewechsel aktuell vornehme und bin jetzt auch noch dabei, wirklich aktiv noch das ein oder andere Haus abzustoßen und eine einzelne Wohnung. Habe ich jetzt auch noch im Dezember noch 2 Wohnungen verkauft, zum Beispiel. Jetzt im Januar geht noch ein kleines Mehrfamilienhaus raus aus dem Portfolio. Kleiner Strategiewechsel. Bis dato halt, wie gesagt, einzelne Wohnungen gekauft, kleine Mehrfamilienhäuser mit 5-6 Einheiten. Und davon will ich so ein bisschen weg, ne? Weil infrastrukturtechnisch ist das immer so ein bisschen schwierig, ne? Weil da hast du verschiedene Häuser, verschiedene Hausmeister. Nicht jeder Handwerker fährt von A nach B, um das zu tun, ne? Da was zu erledigen. Im Alltagsgeschäft ist das manchmal echt ein bisschen schwierig, sodass ich gesagt habe, okay, komm. Wir trennen uns von den Objekten, ja. Wir kaufen hier jetzt nur noch in Mainz und in Wiesbaden, Frankfurter Umland, kaufen wir jetzt nur noch Mehrfamilienhäuser auch ab 15, 20 Einheiten, weil dann setzt man da wirklich eine Verwaltung drauf. Am besten stellt man da vielleicht noch einen Hausmeister ein, ne, der für irgendwie so Minijobbasis oder so, der wirklich nach den Rechten schaut, der das Objekt so ein bisschen betreut, würde mir im Tagesgeschäft einfach enorm helfen. Und das stelle ich gerade um, ne? Einiges ist verkauft. Einiges ist jetzt in der Pipeline, was jetzt angekauft wird. Genau, so viel zum Thema, zum Portfolio, also als Immobilieninvestor. Dann, wie gesagt, letztes Jahr mit einer Geschäftspartnerin, mit der Alina zusammen, haben wir das Airbnb-Business noch gestartet on top. Also haben eine separate GmbH gegründet, nur für die Kurzzeitvermietung. Haben Stand heute 30 Einheiten auch in diesem Bereich aufgebaut, in der Kurzzeitvermietung. Das ist so ein Mix aus tatsächlich Feriengäste über Airbnb und Booking. Und dann haben wir noch das ein oder andere Häuschen. Das ist wie so ein kleines Boardinghaus, wo wir Monteure drin haben. Aber auch meistens, also jetzt nicht so eine Einzelbettvermietung, sondern wirklich dann das ganze Haus an eine Firma. Meistens sogar mit so langfristigen Mietverträgen, halbes Jahr, ein Jahr. Das finde ich sogar ein bisschen entspannter, das Geschäft. Ne? Die Mädels, die meckern dann immer so ein bisschen, weil die Monteure dann doch nicht so ganz so sauber sind manchmal. Aber gut, ich finde es entspannter, weil so ein Feriengast, der ist immer super schnell mit so einer negativen Bewertung. Und sowas mag ich halt gar nicht. Ne? Ich habe letztens auch ein Beispiel von vielen. Wir haben so Hotelfernseher. Ne? Da kannst du kaum was einstellen. Weder die Sprache, das alles auf Englisch. Und wenn du aus- und anmachst, ist auch alles wieder ausgelockt aus Netflix und so weiter. Und da kannst du auch keine externen Geräte anschließen, wie eine PlayStation zum Beispiel. Da ist einfach dieser, sagen wir, dieser HDMI-Kanal, der ist ausgeblendet. Ne? Da kann an der Fernbedienung da nichts rumspielen. Da habt eine schlechte Rezension deswegen bekommen, weil er seine scheiß PlayStation nicht verbinden kann, ne? Der Gast, weil er 2 Tage in der Bude jetzt nicht zocken konnte.
Und Alter, ja, wer nimmt seine PlayStation in Urlaub mit?
Genau. Und die Frage haben wir uns dann auch gestellt. Mist, könnte das öfter vorkommen, dass vielleicht jemand seine Konsole mitnimmt oder so? Und jetzt sind wir tatsächlich mit der Firma irgendwie am Verhandeln, ob sie uns diese Option freigeben, dass man da die Quelle ändern kann, dass man doch vielleicht PlayStation zocken kann.
Krass.
Total witzig. Genau, also Wahnsinn. Das haben wir, wie gesagt, in der Kurzzeitvermietung jetzt noch auf die Schnelle aufgebaut. Jetzt nicht mal ein ganzes Jahr und 30 Einheiten. Ansonsten bin ich sehr, sehr aktiv im Thema Fix und Flip. Das mache ich jetzt auch schon einige Jahre, also sprich Wohnung oder Haus einfach kaufen, renovieren, manchmal auch sanieren und dann einfach wieder verkaufen. Da bin ich auch sehr, sehr aktiv. Dann, wie gesagt, unser Immobilienmaklerbüro, ne, da haben wir auch fast 12 Leute als Handelsvertreter, die an meinem Büro angeschlossen sind oder einfach nur als Kooperationspartner, ne, wo wir uns so ein bisschen die Objekte hin und her schieben. Und dann natürlich das Thema Vertrieb. Ne? Da habe ich auch momentan sehr großen Fokus drauf, weil ich finde, es ist momentan wieder eine sehr, sehr spannende Zeit, weil einfach die Preise so ein bisschen gedroppt sind. Auch die Zinsen sind jetzt so wieder so ein bisschen nach unten gegangen. Und das ist jetzt ein super geiler Zeitpunkt, um einfach Immobilien zu kaufen als Kapitalanlage. Mhm. Nicht unbedingt vielleicht als Eigenheim, aber als Kapitalanlage schon, weil da gilt für mich auch das Argument nicht, ja, wir haben hier hohe Zinsen, ja, haben wir, ist aber nicht schlimm, die kannst du eh von der Steuer absetzen. So, ne? Dann machst du deine Steuererklärung, dann holst du dir am Ende noch Geld zurück. Das ist ja kein Thema. Und also für mich wirklich eine super geile Zeit für Kapitalanleger, jetzt einfach Immobilien zu kaufen. Und da helfen wir aktiv einfach unseren Kunden dabei. Ne? Wir gucken mit denen, dass wir die Bonitäten prüfen, ob sie finanzierbar sind und so weiter. Ne? Haben ein riesen Portfolio an Objekten, die wir einfach da vermitteln können. Ganz, ganz viele Kooperationen mit Bauträgern, die sowohl neu bauen als auch Bestands. Aufteiler, ne, die Aufteilungen vornehmen und wir dann einfach deren Objekte eben an unsere Kunden vermitteln. Ne? Und genau, da haben wir momentan wieder sehr, sehr starken Fokus drauf. Das Ganze mache ich auch tatsächlich in so einem Strukturvertrieb, den ich selber also erschaffen habe, ne, weil ich fand es immer spannend, schon auch früher. Weil, guck mal, du musst dir das so vorstellen, Tom, ich kann am Tag vielleicht 3 bis 4 Kundentermine wahrnehmen, vielleicht einen 5., aber da bin ich echt viele, viele Stunden am Arbeiten. Und ich habe einfach gemerkt, du kannst das aber auch skalieren, indem du einfach Partner mit ins Boot nimmst. Auch die können dann weitere Termine vornehmen und dann teilt man sich eben irgend so eine Provision. Ja. Und aktuell ist es so, dass ich fast 100 Vertriebspartner deutschlandweit habe, mit denen wir zusammen kooperieren. Ne? Und super spannendes Thema, ja. Genau, und so sieht mein Alltag aus. Ne? Ich stehe irgendwie, ich bin so ein Langschläfer, weil ich auch meistens bis tief in die Nacht arbeite. Ja, meistens klingelt das.
Ich sehe es öfter, ja, so 3 in der Früh, 4 in der Früh.
Ja, genau, genau. Also in der Regel stelle ich mir keinen Wecker, aber stehe dann meistens irgendwie automatisch so gegen 9 Uhr auf. Ne? Das ist halt auch cool, wenn ich hier, wenn diese freie Zeiteinteilung, die man dann halt einfach irgendwann hat. Ne? Ne, dann wird dann irgendwie nochmal gemütlich gefrühstückt mit der Frau zu Hause, ja. Und dann geht es so langsam mittags los, ne, dass man sagt, okay, wir fahren ins Büro oder fahren noch die ein oder andere Baustelle ab, gucken, dass da alles funktioniert, so ein bisschen was koordinieren. Habe ja auch angestellte Handwerker, die da für mich arbeiten. Ne, dann oft einfach mit denen immer Abstimmungsgeschichten. Ne, dann wird geguckt, dass das Maklerbüro einfach läuft und dann Feuerwehrspiel. Ne, dann werden einfach Sachen abgearbeitet, die den ganzen Tag über so reinkommen und so weiter. Ja. Genau, das ist so mein klassischer Alltag eigentlich, ja.
Cool. Wow. Ja, sehr, sehr spannend, Samit. Wirklich cooles Interview. Ein paar Fragen noch an dich. Ja? Klassische Frage, was war dein größter Fehler?
Mein größter Fehler, das ist eine gute Frage, muss kurz drüber nachdenken. Es gab so einige Fehler. Aber ich glaube tatsächlich, der größte Fehler war, zum einen, dass ich nicht mehr gekauft habe. Ne, das würde ich schon sagen. Also gerade auch diese 5 Jahre, ich sag mal, diese Spanne, wo ich einfach nichts gekauft habe, weil ich nicht wusste, dass es funktioniert. Ne? Hätte ich direkt weiter gekauft, als ich mein erstes Objekt gekauft hätte, das waren super spannende Preise. Ne? Die hätten sich heute alle verdoppelt, verdreifacht. Schade, ich habe super viel Zeit verloren, weil ich es nicht besser wusste. Ich hätte mich informieren müssen, viel früher. Ne, das ist ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Nichtsdestotrotz hat es trotzdem funktioniert. Und auch ein großer Fehler, den würde ich nicht nochmal machen, sind so krasse Sanierungsobjekte im Bereich Fix und Flip. Ne? Weil es sollte wirklich schnell gehen. Ne? Wenn du was kaufst, schnell durchrenovieren, gleich wieder verkaufen. Ja. Ich habe dann teilweise so Sachen gekauft, 2, 3, 4 Familienhaus, so ein Vollsanierer, was dann auch teilweise sich extrem verzögert hat. 1,5 Jahre teilweise da rumsaniert und Genehmigung hier, Genehmigung da. Ne? Also das sind so Sachen, die würde ich nicht nochmal machen.
Richtig mühsam.
Richtig extrem mühsam, viele Kopfschmerzen, viele schlaflose Nächte teilweise. Es hat alles funktioniert, die haben ja auch alle gewinnbringend verkauft, aber ich hätte in der Zeit vermutlich deutlich mehr Geld verdienen können, wenn ich einfachere Sachen gemacht hätte. Also das würde ich nicht nochmal machen, so Hardcore-Saniere, so extrem alte Häuser. Also teilweise wollten wir nur Spots in die Decken einbauen, Decken abhängen, haben dann gemerkt, so als wir die Decken runtergerissen haben, da hängen 3 von 5 Balken durch und oh Mann, und solche Sachen so, ne? Braucht natürlich kein Mensch, ja. Ja.
Krass. Vorletzte Frage. Was sind deine persönlichen Immobilienziele?
Ich habe keine Ziele in Form von, ich möchte so und so viel Einheiten haben. Ne? Ich hatte mir zum Beispiel für die Kurzzeitvermietung einfach mal das Ziel gesteckt, dass ich gerne 100.000 Euro pro Monat Gewinn erwirtschafte vor Steuer. Ne, das ist mal so ein Ziel in der Kurzzeitvermietung. Ich kann dir nicht genau sagen, wie viele Einheiten das dann am Ende des Tages sind. Ja. Aktuell, ne, ich meine, einige Einheiten, die launchen wir gerade, die bauen wir gerade auf. Aktiv sind es 15. Wie gesagt, die anderen 15, die werden jetzt gerade hergerichtet, ne, so dass wir jetzt bei 30 sind. Und allein nur mit diesen 15 Einheiten sind wir schon irgendwie so bei knapp 50.000 Euro Umsatz und gut die Hälfte davon bleibt tatsächlich hängen als Gewinn. Ne, das ist so krass. Aktuell Stand der Dinge. Wie gesagt, jetzt kommen 15 weitere dazu und da wollen wir einfach ein bisschen weiter Gas geben. Ich denke, dass das Ziel in 1 bis 1,5 Jahren erreicht sein sollte mit der Kurzzeitvermietung.
Mhm. Sehr geil. Cool. Das ist ja toi, toi, toi dafür.
Dankeschön. Natürlich noch ein bisschen Bestand aufbauen, erweitern oder ne, das eine weg, das andere dazu. Aber da habe ich keine konkreten Zahlen, wo ich sage, das und jenes möchte ich erreichen. Sollen noch ein paar Mehrfamilienhäuser, wie gesagt, hier in Mainz, Wiesbaden dazukommen, aber da keine konkreten Zahlen oder Ziele.
Cool. Abschließende und letzte Frage, Samet. Und zwar dein Number One Tipp für Immobilienneulinge.
Netzwerken. Wirklich Netzwerken ist meiner Meinung nach das A und O. Einfach Wissen aufbauen in dem Bereich, bevor man grobe, teure Fehler macht. Besucht Immobilienstammtische. Ne? Das ist immer ein Riesenmehrwert meiner Meinung nach. Leite ich selber sogar einige Stammtische seit einigen Jahren hier im Mainz-Wiesbadener Bereich und in Frankfurt. Sind immer ganz, ganz viele verschiedene Leute auch am Tisch dann. Ne? Dann ist dann der Vollprofi da, der 300 Einheiten im Bestand hat. Dann ist mal ein Banker, ein Finanzierer da, mal ein Notar da. Aber auch super viele Anfänger. Die sind auch alle herzlich willkommen. Ne? Und können da einfach mit richtig, richtig geilen Leuten sich austauschen. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen und das Thema Kapital aufbauen. Ne? Meiner Meinung nach macht das jetzt keinen Sinn, wenn man nur 10.000 Euro Kapital hat, gleich irgendwie eine Eigentumswohnung damit zu kaufen. Dann würde ich lieber beispielsweise auch Vertrieb machen und würde da einfach ein bisschen mehr Eigenkapital aufbauen, ne, vielleicht ein bisschen Expertise aufbauen im Bereich Fix und Flip, ne, bevor ich mir jetzt irgendwie Bestandswohnung kaufe, eventuell mal 1, 2 Wohnungen flippen, ne, dann, und also so mache ich das ja auch oft, ne? Ich flippe 1, 2, 3 Sachen, dann kommt mal wieder was in den Bestand, ne? Dann wird mal wieder 1, 2 Sachen geflippt, dann kommt mal wieder was in den Bestand und so würde ich auch tatsächlich einen Anfänger empfehlen, ne? Auch wenn jetzt keine Expertise im Bereich Fix und Flip da ist, aber Vertrieb, ne? Zum Beispiel schließ dich unserem Vertrieb an, wir machen das deutschlandweit, ja, vermitteln ein paar Wohnungen, hast du ganz schnell 10, 15, 20.000 Euro verdient und
eine
dann
super Option, um zu starten, ne?
Genau, und dann kauf 1, 2 Bestandsobjekte und das einfach immer so weiter, ja. Das ist das, spannend, was ich jedem empfehlen würde.
Das ist ein sehr guter Rat. ich finde auch, du hast es jetzt auch gesagt, das Thema Immobilien ist deswegen so spannend, weil auch die ganze Immobilien-Community, die ganze Branche, natürlich Ausnahmen bestätigen, wie so oft die Regel, aber ich finde, die Menschen sind einfach so herzlich und auch auf Stammtischen und bei Netzwerken, man wird in der Regel so offen aufgenommen und man will sein Wissen weitergeben und es hat ja, also ich kenne fast niemanden, der irgendwie alles Autodidakt und nur selbst gelernt hat aus Büchern oder sonst was heraus. Natürlich sind Bücher, Podcasts, wie so hier etc. Du eignest dir das Wissen im Konglomerat an mit vielen verschiedenen Quellen, aber einfach mit anderen zu sprechen, die gewisse Dinge schon getan haben, das kann dich einfach so boosten und dir so einen Turbo verleihen und das finde ich einfach extrem besonders in der Immobilienbranche.
Richtig, richtig. Es motiviert ja auch einen unheimlich, wenn man mit jemandem auf dem Immobilienstammtisch spricht, der vielleicht selber noch jung ist und sagt, du, ich habe schon 8 Eigentumswohnungen gekauft. Ne? Das ist super geil. Ja. Und ich persönlich glaube ja auch ans Universum und ich gebe super, super viele kostenlose Tipps, ja, weil ich, auch wenn ich es jetzt nicht von dieser Person wieder zurückbekomme, an anderer Stelle werde ich dafür belohnt. Ja. Und so denken einfach viele in diesem Bereich. Bereich. Wie du schon sagst, die helfen gerne, die geben Ratschläge. Und ne, bevor man teure Fehler macht, tauscht euch einfach mit den Leuten aus. Ganz, ganz wichtig.
Toll.
Ja.
Mega. Lieber Samet, das war ein richtig geiles Interview. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns, wir kennen uns ja noch nicht persönlich, aber ich hoffe, dass wir das demnächst mal nachholen können.
Unbedingt, unbedingt. Würde mich sehr freuen.
Ja, in diesem Sinne, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen in meinen Der Immomenta Podcast und ja, hoffentlich bis bald und vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden natürlich auch die Links vom lieben Immo Daddy in den Shownotes etc. verlinken, dass man zu dir findet, dass man sich auch mit dir connecten kann, dass man, wenn man vielleicht wirklich in Deutschland klein beginnen will, noch kein Eigenkapital hat, dieses aufbauen will, sich deinem Netzwerk anschließen kann. Das ist sicher eine super Einstiegschance. In diesem Sinne, vielen Dank.
Und ich danke dir, Tom, hat Spaß gemacht. Bis dahin. One, two,
three, four. Dir hat diese Folge gefallen? Dann melde dich jetzt auch zum kostenfreien Immomentor Newsletter auf www.derimmomentor.com an und klicke auf den Follow-Button in deiner Podcast-App oder auf YouTube. Ich freue mich, dich schon bald bei einer weiteren spannenden Folge von der Immomentor Podcast begrüßen zu dürfen. Dein Immomentor Tom Urbanek.